Hey, ich bin Svea. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Lautgefühlt. Als Holistic Life Coach arbeite ich mit Body, Mind and Soul, also ganzheitlich und besonders intensiv von Mensch zu Mensch. Genau darum geht es auch in diesem Podcast, um zwischenmenschliche Begegnungen. Lass uns gemeinsam Emotionen und gesellschaftlichen Tabus Gehör verschaffen, uns in positiver Weise miteinander auseinandersetzen. Für mehr Empathie, mehr Verständnis und mehr Toleranz. Und Menschsein auf Augenhöhe. Ich freue mich, denn ich habe heute meinen ersten Mann im Podcast als Gast und ich hätte fast gesagt, er hat an meinem Geburtstag Geburtstag. Das stimmt so aber nicht, denn richtiger formuliert ist es für mich, ich habe an seinem Geburtstag Geburtstag. Und darf ich Ihr Alter verraten, Herr Mohr?
Ja,
Herr Mohr ist 102 Jahre alt. Er ist 1922 geboren und ich freue mich sehr, heute mit ihm über Erfahrungen im Dritten Reich zu sprechen, über die Emotionen, über das Menschsein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, merke ich gerade. Es ist für mich ein ganz besonderer Moment und ich freue mich, denn Zeitzeugen sind wohl das Wertvollste, was wir heute noch haben. Und deswegen vielen, vielen Dank, Herr Mohr. Ich freue mich riesig, dass Sie mit mir dieses Interview machen.
Aber gern.
Genau, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Sie sind, darf ich den Ort verraten, in dem wir uns befinden? Ist das für Sie in Ordnung? Ja, genau, wir sind in Ockersheim. Und Sie haben mir gerade schon gesagt, Sie sind quasi auch mehr oder weniger hier geboren. Sie sind in der Straße hier geboren, richtig?
Ja.
Und jetzt befinden wir uns gerade im Haus Ihrer Frau, richtig?
Schwiegereltern.
Und Sie leben hier alleine?
Ja, 13 Jahre.
13 Jahre jetzt alleine, okay. Wie ist das so, alleine zu sein, alleine
nicht
zu
schön.
Leben im Alter? Nicht schön.
Deswegen bedeuten so Besuche viel für mich.
Das freut mich sehr.
Ja, die erhellen meine Einsamkeit.
Ja, das glaube ich. Mhm. Haben Sie Kinder?
Zwei Söhne. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Rentner.
Dann haben Sie auch Enkelkinder mindestens, oder?
Ja,
haben Sie auch
Urenkel? Zwei und vier Urenkel.
Können Sie die auch ab und zu sehen?
Ja, wir sehen uns so alle 4-6 Wochen.
Mhm. Sie haben ja eine geschichtlich sehr bedeutende Zeit mitbekommen, nämlich das Dritte Reich. Und da würde es mich unheimlich interessieren, einfach mal mit Ihnen als Zeitzeugen zu sprechen. Möchten Sie einfach mal erzählen, was waren so die ersten Dinge, an die Sie sich erinnern, als das alles losging?
Ja. Ich war also schon 11, immerhin, als Hitler die Macht übernahm. Nicht gewaltsam, er wurde ganz legal von Reichspräsident Hindenburg zum Kanzler ernannt. Sehr ungern, wie man weiß. Was so bewegend war und mich als junger Mensch schon beeindruckt hat, förmlich über Nacht Frieden im Ort. Man darf nicht vergessen, dass wir bürgerkriegsähnliche Zustände hatten. Nazis, Sozis und Kommunisten haben insbesondere an Wochenenden aufeinander eingeprügelt.
Wir müssen mal ganz kurz eine Pause machen, weil hier klingelt es. Kleinen Moment an die Hörer. Sie hatten gerade
Bürgerkrieg.
Genau, Sie hatten gerade gesagt, bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ich erinnere mich, dass mein Nachbar, unter anderem der 20-Jährige, an einem Samstagabend blutenden Kopfes nach Hause kam. Er hatte sich mit einem SA-Mann geprügelt, wie ich später erfahren habe. Dieser Unfriede, diese bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse waren gekoppelt mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Über 6 Millionen, was damals 33% Arbeitslosigkeit bedeutet hatte. Arbeitslosigkeit, Unruhe, zum Teil Mangelernährung schon, haben, wenn man so will, die große Erlösung mit der Übernahme Hitlers hervorgerufen. Förmlich über Nacht war Ruhe immer. Und der Bürger will Ruhe, Sicherheit und Frieden. Ruhe insofern, als der Polizei SA-Leute in Uniform, also Nazi-Organisationsleute, mit der Aufschrift Hilfspolizei, durch den Ort patrouilliert sind. Das war schon viel. Was noch wichtig ist, die Parolen, die ausgegeben wurden. Keiner darf hungern und frieren. Feldküche auf dem Marktplatz. Winterhilfswerk wird eingerichtet. Bedürftige können in der Schule Essen fassen. Kurzum, es wird sofort der Eindruck erweckt, hier kommt und ist jemand, der sich um uns kümmert. Man darf nicht vergessen, Hitler ging in 6 Regierungswechsel voraus. 30 Parteien und mehr haben sich gezankt und geschlagen, Notverordnungen, die sehr zulasten des einfachen Volkes gingen. Und jetzt, ich muss es so sagen, geht dieser Stern auf. Das ist die Wahrheit.
Ich kann das ganz, wenn ich ganz kurz mich dazu äußern darf, ich erinnere mich auch, dass meine Oma, die auch 1922 geboren ist, die hat mir auch von diesen erlösenden Gefühlen erzählt in dieser Zeit, weil es einfach sehr, sehr schwere Zeiten waren. Und ich konnte damals in meinen jungen Jahren, konnte ich das noch nicht so begreifen, aber meine Oma hat mir erzählt, dass erstmal ein Gefühl von Sicherheit in ihr entstand und dass vieles gut war sozusagen. Und das ist ja auch genau das, was Sie gerade thematisieren, dass es aus sehr, sehr schweren Zeiten entstanden ist, richtig?
Ja. Wissen Sie, mir geht es jetzt auch bei diesem Gespräch darum, Verständnis dafür zu wecken, wieso man Hitler, diesem späteren Verbrecher, so folgen konnte. Die erste noch demokratische Wahl 1933 im März hat immerhin 44% für ihn gebracht. Bei 30 Parteien. Ein sehr beachtliches Ergebnis. Es ging in der Tat ein Aufatmen durch die einfachen Volksschichten. Mein Vater war 3 Jahre arbeitslos. 34 hat er Arbeit bekommen. Er war ein Sozialdemokrat, ohne sich zu exponieren. Aber auch er, der übrigens 33 schon gesagt hat, der Kerl bringt uns den Krieg, ist fast durchweg Sozialdemokrat geblieben. Ich habe ihm da manche Sorgen gemacht, weil ich begeisterter Hitlerjunge war. Aber ich würde so sagen, eine sich ohnehin erholende Weltwirtschaft plus einer enormen Aufrüstung haben Arbeit gebracht. Und wenn ich wieder in Arbeit bin, werde ich ein vernünftiger Bürger, der nicht rebellieren will, der den Frieden sucht. Und so war es dann. 1934 wurde er wieder engagiert, er war Facharbeiter. Und es ging einfach ein Aufatmen durch das Volk. Das ist die Wahrheit. Wieder Ruhe, wieder Arbeit. Man hat dem Volk etwas geboten. Sehen Sie, wenn ich es jetzt vergleichen sollte, wenn man sich bis 1934 um sein tägliches Sattwerden gekümmert hat, konnten nicht weniger 1938, 4 Jahre später, sich langsam den Traum eines Autos erfüllen. Der Käfer, der VW, war in aller Munde. Das beweist doch, wie solider, gediegener die Verhältnisse geworden sind.
Das Leben ist ja auch nicht schwarz-weiß. Es gehört ja immer mehr dazu. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, dass Hitler erstmal für Sicherheit und Wohlstand oder wachsenden Wohlstand gesorgt hat. Sie haben aber auch gesagt, der spätere Verbrecher. Sie schließen das ja trotzdem nicht aus.
Nein.
Weil darum geht es ja auch, dass man einfach mal, Sie sagten es gerade, Verständnis dafür.
Verständnis.
Richtig. Und deswegen unterhalten wir zwei uns ja auch, damit man einfach mal wirklich nachvollziehen kann. Das meinte ich nämlich vorhin mit meiner Oma. Weil ich war früher zu meiner Oma sehr, sehr hart, als ich noch jung war und habe einfach, ne, wie konntet ihr und überhaupt. Und heute, ich kriege auch gerade Gänsehaut, wenn ich Ihnen das erzähle, weil es mir sehr leid tut. Ich kann es meiner Oma nicht mehr sagen. Ich hätte heute gerne ein anderes Gespräch mit ihr geführt. Und deswegen finde ich das so wertvoll, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Wie war das denn? Also Sie waren ja auch natürlich in einem sehr jungen Alter. Und es war natürlich ein Alter, das auch, sag ich mal, dann von Hitler sehr beeinflussbar war. Wann kamen denn bei Ihnen irgendwann so Gefühle auf, dass das doch nicht alles gut läuft? Oder wie war das?
Ja, also, da muss ich noch ein bisschen ausholen.
Dürfen Sie gerne.
1939, als der Krieg gegen Polen ausbrach, der übrigens in 18 Tagen gewonnen wurde, konnten wir jungen Menschen nicht abwarten, die graue Uniform zu tragen. Das kann man heute nicht verstehen. Obwohl schon die ersten Todesanzeigen zu lesen waren, wir haben das Ersatzwehr, Ersatzamt, hat sich das genannt, bestürmt. Nein, noch zu jung, hieß es am Anfang, mit 17. Ich weiß noch wie heute, ich habe meinen Vater da bedrängt. Sie wissen, welcher Meinung er war. Und als ich so gebohrt habe, hat er mir Salzwässchen nachgeschmissen und sagt in Pfälzisch, du weißt nicht, was Krieg ist. Er war ein Jahr noch Soldat im Ersten Krieg. Nun kommt meine Antwort, die ist wahrheitsgemäß. Und wenn ich als Krippel heimkäme, wäre ich stolz. Verstehen Sie, wie weit die begann? Alles für ihn, das darf man nicht für Deutschland, für ihn. Der Führer will's und er wird's schon recht machen. Zwischenzeitlich die Siegesmeldungen schon aus Polen, nicht?
Ja. Also welche Gefühle schwingen damit? Ist man stolz?
Als Deutscher zu sein. Aber bedingt durch die Erfolge.
Ja.
Vergessen Sie nicht, man hat wieder Arbeit, im Land ist Ruhe und Frieden. Außenpolitisch werden die Schmach von Versailles getilgt. So wird es nämlich gepredigt. Und jetzt schon den ersten Erfolge. Dem Polenfeldzug gingen ja angeblich Provokationen voraus, die sich später nicht bestätigt haben. Ja, der Krieg ist gewonnen und ich bin immer noch in brauner Uniform. Während Schulkameraden bereits freiwillig in der graue Uniform tragen.
Erzählen Sie mal ganz kurz, unsere Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht teilweise, was das bedeutet. Erzählen Sie mal kurz, was mit der braunen und der grauen Uniform auf sich hat.
Die feldgraue Uniform war die des Soldaten und wir, nicht nur die Jungen, die Hitlerjugend, sondern auch SA, SS, politische Leiter, alle trugen die braune Uniform. Deswegen sprach man ja auch von brauner Diktatur. Wie gesagt, wir konnten den Uniformwechsel nicht erwarten. Und dann, wie gesagt, hat mich mein Vater dann doch freigeben müssen, aber mit dem Vermerk, dieses Freiwilligmelden habe ich später sehr bereut.
Okay.
Und zwar in Russland natürlich.
Okay, ja.
Ich war 3 Jahre in Russland mit dem Privileg, als Funker diese 3 Jahre bestanden zu haben. Der Funker ist nie in der vordersten Reihe. Er soll ja möglichst lang die Verbindung zur Division erhalten. Das schließt 2 Verwundungen nicht aus. Sie dürfen nicht übersehen, man ist zwar nicht vorne, aber vielleicht 1,2 Kilometer hinter der Front. Und der Funkwagen trägt eine Antenne, die ausfahrbar ist, 2 Meter. Die kann der Russe natürlich anpeilen. Insofern hatten wir oft Artilleriebeschuss. Wiederum mit der Möglichkeit, mit unserem Auto auszuweichen.
Okay.
Man hat einen neuen Standort gesucht.
Ja.
Insofern bin ich relativ gut über die 3 Jahre gekommen.
Und trotzdem kriegt man ja wahrscheinlich, also ich kenne es von meinem Opa, mein Opa war bei den Fallschirmjägern und mein Opa hat gar nicht über den Krieg gesprochen, weil ich weiß, ich habe einmal mitbekommen, dass er in die Situation kam, wo er töten musste sozusagen, wo es darum ging, wer stirbt, er oder der andere. Und das hat mein Opa ganz arg verstummen lassen, weil er da Dinge machen musste sozusagen. Da werde ich auch gerade ganz traurig, merke ich, weil ich gesehen habe, was das mit einem Menschen macht. Und Sie haben das ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich sage, Sie waren 3 Jahre in Russland.
Die Funkanlage ist ja 24 Stunden besetzt. Nun kommt gegen morgen folgender Funkspruch. Bataillon greift 5.45 Uhr Koroljewo an. Panzerunterstützung ist möglich. Mit dem Spruch gehen Sie zu dem befehlenden Offizier in der Nacht. Ja, lesen Sie vor. Eben diesen Befehl. Wecken Sie die Männer, die ja ringsum im Gras liegen. Im Sommer. Sehen Sie, und von diesen jungen Leuten zwischen 20 und 30, so melden wir abends an die Division, sind 23 gefallen, 17 schwer verwundet, 21 leicht, an einem Tag.
An einem Tag.
Ich will damit herausstellen, wie bevorzugt meine Aufgabe war.
Ja.
Ich habe sie weggeschickt gewissermaßen.
Ja.
Ich konnte in meinen Funkwagen zurück.
Das ist auch hart, oder? Ja. Sie sehen gerade, mir kommen auch die Tränen, weil das ist wirklich sehr, sehr bewegend. Ich hoffe, das ist für Sie so okay. Danke fürs Erzählen auf jeden Fall. Es ist echt, es ist so wichtig, dass das auch mal ausgesprochen wird, finde ich einfach, ne? Dass eben in alles Einblick gegeben wird und eben nicht nur, ne, geurteilt, verurteilt. Und natürlich ist es wichtig, heute darüber zu reden, dass sowas nicht mehr passiert. Das ist ganz, ganz klar. Und zugleich aber auch mal Einblick geben, wie war das für jemanden? Sie sagen es gerade, Sie haben diejenigen weggeschickt. Das ist dann sicherlich auch nicht ganz einfach, oder?
Wenn ich die Russland-Zeit ein bisschen zusammenfassen darf,
ja,
möchte ich Ihnen eines erzählen, was mich immer noch bewegt. Der Winter 41-42 war bis heute der kälteste überhaupt. Wir haben in der Nacht einmal 52 Grad minus gemessen.
Wow.
20, 25 Grad waren gang und gäbe. Und wir in unserer, ich sage mal, Sommeruniform. Die Russen längst in Pelzmützen und Filzstiefeln. Die Zahl der Erfrierungen hat die der Verwundeten übertroffen. Und jetzt kommt das Teuflische, das ich nicht vergessen kann. Ich stehe mit einem alten Russen, der im Ersten Weltkrieg in deutsche Gefangenschaft kam, am Fenster. Kleines, vereistes Fenster. Etwa 2 Kilometer brennt bereits das Nachbardorf. Er weiß, dass man heute Abend auch sein Haus anzünden wird. Denn der Befehl lautet im Mittelabschnitt der Ostfront: Der nachrissende russische Truppen darf keine Aufwehrmöglichkeit erhalten. Also wird Dorf für Dorf niedergebrannt. Bei dieser Kälte. Und da sagt der alte Russe in einer Gelassenheit, die ich nicht vergesse: Ich, Ostpreußen, Hindenburg, so nicht. Ich habe mich so geschämt. Das ist unverzeihlich, was ihr da gemacht habt. Ich höre von einem Kompaniekameraden, der im Nachbarhaus untergebracht war. Eine Schwangere hat geboren, liegt auf einem Bündel Stroh. Und sie muss nun heute Abend ab 7 Uhr mit uns einfach ins Ungewisse, um Schlitten oder Panierwagen. Was aus der Frau wurde, habe ich nie erfahren. Man kann sich das nur ausmalen.
Ja.
Das haben wir fertig gebracht.
Ja.
Und dafür, ich muss es wiederholen, ich kann mich nur schämen.
Ich finde es sehr, sehr, ich empfinde gerade ganz viel Respekt und auch Dankbarkeit, weil ich finde es so mutig von Ihnen und auch offen, das so auszusprechen. Das finde ich ganz, ganz wertvoll.
Aber, dass mir die Tränen nah sind, nicht?
Ja.
Die Erinnerung ist hellwach.
Ja, das glaube ich. Und Sie sagen es gerade, irgendwie ist da was ins, also irgendwas, sag ich mal, war da, man steckte in diesem Krieg und hat aber so ein Gefühl wie Scham auch empfunden. Ja, Sie sagen das gerade, Sie haben Scham empfunden und trotzdem war das alles im Gange sozusagen. Ne? Man konnte nicht lange sich diesen Gefühlen hingeben, oder?
Genau. Nein.
Wie war das, wenn man Trauer oder Angst oder Scham empfunden hat? Das hat man wahrscheinlich dann schnell weggeschoben und hat weitergemacht, oder?
Wenn wollen Sie das beichten?
Ja.
Der andere hat selber erlebt.
Mhm.
Hin oder her, nicht?
Ja.
Der Kamerad.
Ja, ja.
Und wenn wir jetzt schon von Gefühlen reden, eine Division hatte einen Geistlichen pro Konfession. Eine Division sind 12.000 Mann.
Wow.
Da war nie beim Sterben dabei.
Mhm.
Und nun kommt das Kuriose noch, wenn wir schon vom Herrn Pfarrer reden. Ich habe 2 Feldgottesdienste erlebt.
Mhm.
Kompanie tritt an und er kommt. Auf unserem Koppelschloss steht Gott mit uns. Er bezieht sich darauf und wünscht uns natürlich Erfolg und Sieg. Wenn Sie jetzt bedenken, dass in Frankreich und in England dasselbe geschieht, der wünscht auch Erfolg und Sieg beim gleichen Gott. Ja, ja.
Ja, das drückt so viel aus, was Sie gerade sagen, auf jeden Fall. Und es wirkt gerade alles so auf mich. Und wie schafft man es? Waren Sie damals schon mit Ihrer Frau zusammen?
Nein.
Nein, die haben Sie danach...
Habe ich meine Frau noch nie gekannt.
Okay. Aber die Familie war zu
Aber eine andere Freundschaft gehabt.
Eine andere Freundschaft.
Ja, ja.
Und wie war das? War das, also hat man da überhaupt, also ich würde denken, man hat Sehnsucht und Angst und da kommt auch ganz viel...
Ja, es gibt nur den schriftlichen Weg, nicht? Mhm. Die Briefe, die wurden natürlich ersehnt, können Sie sich vorstellen.
Ja.
Wenn Sie was da draußen trägt, ist vor allem die Familie.
Ja.
Und die liebsten Menschen.
Die liebsten Menschen, die Liebe sozusagen.
Die willst du wiedersehen.
Ja.
Das Vaterland, ob das schon so im Vordergrund steht, würde ich im Moment trotzdem bezweifeln. Aber die Begegnung mit diesen lieben Menschen, die trägt ungeheuer, die als Sehnsucht.
Das glaube ich sehr. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie schafft man das nicht zu verzweifeln, nicht unterzugehen, wie schafft man es weiterzumachen in so Momenten?
Es gibt keinen Halt, das ist eine Eigendynamik.
Eine Eigendynamik, so habe ich das auch gerade empfunden, als Sie das erzählt haben.
Sie haben ja keine Alternative.
Mhm. Ja.
Von der Front in Russland flüchten, das schaffen Sie nicht bis heim.
Sie sagten ja, als junger Mensch sind Sie da so reingepurzelt und fanden das toll. Und hat das irgendwann, ist das gekippt in Ihnen, dass
ja.
Sie das,
ja. Okay. Mhm. Also meine ersten Zweifel am Endsieg, denn der war ja immer... quasi das, was anzustreben war, war, als nach diesem strengen Winter im Mai erst die Erde aufbrach und wie ein Motzschlamassel, die Wege sind ja nicht asphaltiert, das sind ja gute Feldwege, denn wir, bei diesem Schieben und Drücken, bei diesem Chaos, das da entstanden ist, sind bei mir erste Zweifel. Es war also... ich würde mal sagen, Mai 42. Da war von großer Katastrophe noch keine Rede. Denn 5 Monate später standen wir vor Moskau. Und zwar in einem Tempo, das selbst für uns völlig überraschend war. Später war uns klar, wieso das möglich war. Wir sind an einem Sonntag, vergesse es nicht, im November, 180 Kilometer ohne Feindberührung Richtung Moskau gefahren. Und dann kam der 6. Dezember. Über Nacht ein mächtiger Kälteeinbruch. Wir völlig unvorbereitet. 70 Kilometer vor Moskau. Also mitten, wenn Sie wollen, im Siegestaumel. Und nicht vergessen, unsere Kleidung sollte ja in Moskau nun endlich winterfest werden. Dem war nicht so. Stattdessen, wie man heute weiß, Stalin befiehlt, kein Schritt mehr zurück und hat das, was wir so als Vormarsch empfunden haben, die Leute abgezogen und vor Moskau massiert. Und in der Tat, an dem Block mit der Kälte haben wir uns dann, ja, die Anfang der Niederlage eingeräumt. Ab dort ging es nur noch zurück.
Wie stelle ich das mir vor bei dieser Eiseskälte? Was hatten Sie? Zelte mit Feldbetten? Wahrscheinlich, oder? Wie haben Sie dort genächtigt?
Ja, nur, es gab ja nur Zelte. Oder
ja.
In den Häusern. Nicht?
Oder in den Häusern, aber es war trotzdem eisekalt, oder?
Ja, die Russen, wir sind ja nur alten Russen begegnet.
Ja.
Die Mädchen waren geflohen, die jungen Männer waren Soldat. Geheizt wurde schon, Holz war ja zur Verfügung. Also insofern konnte man sich mindestens in den Häusern aufwärmen. Mhm. Also bei 30 Grad im Zelt ist undenkbar. Man muss ins Haus.
Mhm.
Das kann man ja auch. Ne?
Ja.
Das Niederbrennen war ja nur dann, als wir weiter nach vorne gingen, war das denkbar.
Mhm. Wie hat man unter Kameraden ein Miteinander gelebt? Haben Sie abends zusammengesessen, haben sich unterhalten, haben Sie eher geschwiegen? Hat man da Zusammenhalt gespürt?
Ich würde mal so sagen, wenn Sie berücksichtigen, dass hier nur junge Menschen beisammen waren, war dann doch manchmal eine Betroffenheit, eine betroffene Stille vorhanden, wo jeder mit sich selbst beschäftigt war und vor allem immer wieder mit den Gedanken zu Hause.
Was ich ganz faszinierend finde, das möchte ich mal kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Artikel kennen von der Süddeutschen Zeitung etc. Da geht es um die sogenannten Kriegsenkel. Das sind, also bin zum Beispiel ich bin eine Kriegsenkelin. Und da geht es darum, dass die heutige Generation, meine Generation, teilweise die Gefühle nicht so gut ausleben und ausdrücken kann, weil das quasi über Generationen weitergegeben wird. Die Theorie ist, dass Menschen im Krieg teilweise einfach nicht mehr gefühlt haben, weil es zu viel war, sich abgeschnitten haben von ihren Gefühlen. Ja, sie schütteln, deswegen, das finde ich faszinierend bei Ihnen, ich möchte das gleich mal aufgreifen, dass die quasi nicht mehr gefühlt haben und diese Gefühllosigkeit zum Schutz dann einfach weitergegeben haben an die, das ist jetzt ganz versimpelt, ganz vereinfacht gesprochen, aber dass deswegen meine Generation erst wieder ins Fühlen kommen darf. Und wenn ich mich jetzt mit Ihnen unterhalte, da sind so viele Gefühle. Also ich merke es ja, ich sitze Ihnen ja gegenüber. Sie sprechen von Scham. Ich spüre Ihre Betroffenheit, Ihren Schmerz. Und Sie haben sich das irgendwie bewahrt, zu fühlen, oder?
Ja. Ich muss dabei nochmal betonen, dass ich nie den härtesten Prüfungen ausgesetzt war. Insofern, Sie sind Bunker, sitzen in der Nacht unter Umständen ohne jede Tätigkeit 6-8 Stunden am Gerät. Da haben Sie sehr wohl Zeit, Muße und die innere Bereitschaft, Gefühle zuzulassen.
Oh, Sie sagen gerade so was Schönes, die innere Bereitschaft, Gefühle zuzulassen. Das ist ganz wichtig, oder? Mhm. Wie wichtig finden Sie, ich sage ja immer, also da spreche ich auch mit vielen Menschen drüber und das ist auch so der jetzige wissenschaftliche Stand, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns selbst fühlen, damit wir andere fühlen können, damit wir Mitgefühl empfinden können. Wie würden Sie sagen, wie stehen Sie zu Gefühlen und Emotionen? Wie wichtig finden Sie das?
Ich nehme für mich in Anspruch, sehr gefühlsbetont zu sein. Vielleicht manchmal zu viel. Ja. Ich muss es immer wieder sagen, ich weiß nicht, wie der Frontsoldat, der wirklich mehrmals in der Woche meinetwegen in vorderster Linie stand, welche Emotionen er entwickelt hat, kann ich mich nicht. Mhm. Ich war immerhin in relativer Ruhe oft. Mhm. Sie sind nicht vorne im Gefecht dabei. Fliegertätigkeit war nachts so gut wie keine. Insofern hatten wir sehr wohl Zeit, vor allem an die Heimat zu denken.
Ja, und wie war das, als der Krieg zu Ende ging?
Das Ende?
Ja.
Ja. Kurz nach dem stauffenbergischen Attentat auf den Führer, Juli 1944, das wir als Funker sehr früh erfahren haben, und unsere Siegeszuversicht schon längst nicht mehr vorhanden war, wurden wir herausgezogen, die Division herausgezogen und in Baumholder, wie man sagte, aufgefrischt. Das Stauffscher Attentat habe ich draußen wie folgt erlebt. Wir kannten jetzt die Meldung und 5, 6 aus der Truppe stehen beisammen. War ja Juli. Wenn Sie nun meinen, bei all der Erfahrung von 3 Jahren nur noch Rückzug, die Meinung über das Attentat sei einhellig, dann täuschen Sie sich. Die Wahrheit ist, ich will jetzt keine Zahlen dagegen überstellen. Die einen sagten, den Kerl hätte es endlich erwischen können. Die anderen, der Führer hat noch was. Ich vergesse das nicht. Ich will damit ausdrücken, dass ein Teil der kämpfenden Truppe plus Heimat, trotz deren Bombennächte, bereit war, ihm zu folgen. Das ist die Wahrheit.
Ja, gehört dazu zur Wahrheit. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
Der Führer hat noch was.
Und wie war das dann? Sie sind dann nach Hause gekommen?
Ja, wir sind dann nach Baumholder gekommen.
Ja.
Und vom Baumholder aus wurden wir dann an den Westwall geschickt. Invasion war ja dann im Gange. Und diese Amerikaner haben uns also bis nach Marienbad und Karlsbad gescheucht über Ostern 1945. Von großem Widerstand war da keine Rede. Es war ein Zusammenbruch. Und dort kam ich dann in Gefangenschaft, amerikanische Gefangenschaft, die einigermaßen erträglich war. Es war immerhin Sommer, das ist wichtig. Man konnte im Gras liegen. Und dann hatte ich das Glück, dass uns ein amerikanischer LKW von Karlsbad bis nach Mannheim gebracht hat. Und das bereits im Juni. Da ging es über die völlig zerschossene Brücke, es war nur noch eine Pontonbrücke, ging es dann nach Hause. Sodass ich also im Juli 1945 schon daheim war. Das ist noch einmal eine Sonderheit.
Da waren Sie, lassen Sie mich kurz rechnen, 23?
Na, da war ich 23, ne?
23, genau. Also, wie war das, nach Hause zu kommen? Wie haben Sie sich gefühlt?
Sie sehen, hier steht noch alles. Dieses Haus wurde nicht getroffen, aber beinahe. Wenn Sie hier rüber gucken, gerade gegenüber, hatte eine Mine einen Trichter von 3 Meter gerissen, mit 1,80 Meter Tiefe. Und hier, ich zeige Ihnen nachher noch die Risse im Haus, war abgedeckt. Also, wenn Sie so wollen, betroffen. Mhm. Und meine Schwiegermutter allein im Kellerle. Meine Frau war in der Mütterschule zu der Zeit in Ludwigshafen.
Okay.
Ja, ja, wie ging es dann weiter? Ich habe einen Monat später in meiner früheren Lehrfirma wieder Arbeit bekommen. Gehalt von 200 Mark. Das Geld war nichts wert. Und dann ging ich jeden Samstag hamstern. Was die Lebensmittelkarte geboten hat, war in der Tat so, dass man abmagerte und manche Leute an dieser Magerung gestorben sind. Mhm. Hamstern heißt, mein Vater und ich verzichteten auf die Einlösung der Rauchermarken, die gab es offiziell. Mit diesen Marken ging ich an die Hart und gegen Wein eingetauscht, weil das etwas Selteneres war. Und ich erinnere mich an einen Hamstergang mit 6 Flaschen Pfälzerwein. Fuhr ich bis nach Sonthofen im Allgäu. Das hat mir jemand empfohlen, warum, weiß ich heute nicht mehr. Der wirkliche Zufall will, dass ich dem Koch begegnet, der bei den Amerikanern oben in der Burg Sonthofen tätig war. Ein Koch braucht keine Brotmarken. Die Augen glänzten Wein. Das war was Besonderes. Und siehe da, er macht mir den Vorschlag, morgen um 12 sehen wir uns hier. Ich bringe Ihnen Brotmarken und Sie geben mir Ihren Wein. Die Sache hat sich prompt abgewickelt. Es waren in der Tat 50 Kilo Brotmarken. Sie können sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Das war mehr als Weihnacht.
Das glaube ich doch. Also ohne es erlebt zu haben, aber wenn ich Sie so sehe, wie Sie es erzählen, ist es sehr spürbar, was für ein Geschenk das
jetzt
war.
Jetzt kommt aber noch ein Aber. Diese Brotmarken waren nur in der amerikanischen Zone gültig. Wir waren ja in 3 Zonen aufgeteilt nach dem Krieg. Die englische oben, in der Mitte die französische längs des Rheins und drüben Bayern und so weiter amerikanisch besetzt. Also Sonthofen amerikanisch. Jetzt geht mein ganzes Bemühen dahin, diese Marken unterzubringen. Und in der Tat, ich gehe so oben, vielleicht missmutig, die Straße entlang, an einem Bäckerladen vorbei. Und eine junge Frau kommt gerade raus. Ach, sage ich, ich probiere es mit Ihnen. Na, was wollen Sie denn? Ich habe Brotmarken. Würden Sie die mir einlösen? Halt, junger Mann, das könnten auch Blüten sein.
Ja.
Die waren im Gange. bin erschrocken, ich habe das gar nicht so gewusst. Sie kommen in 3 Tagen wieder, ich lasse sie prüfen und dann werden wir einig. Hab 3 Nächte nicht geschlafen, es war strafbar, hoch war strafbar. Und sie war gerade am Fenster putzen und lächelt mir zu von weitem schon. Da waren meine Marken gerettet.
Was war strafbar? Sagen Sie mir mal kurz, was strafbar war.
Strafbar war, wenn ich gefälschte Brotmarken gehabt hätte.
Ach so, jetzt verstehe ich. Ach so, es war nicht strafbar,
dass Blüten, Sie, nicht?
Nee, wenn es Blüten gewesen wären. Ja. Und Sie haben quasi nicht geschlafen, weil Sie auf einmal dachten, was ist, wenn ich Blüten habe.
Die hätten mich angezeigt.
Dann verstehe ich es. Okay, ich dachte...
Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ja. Deswegen habe ich kurz nachgefragt. Ja.
Und sie sagt so, wirklich nett war, nett zu mir. Ich war noch halbwegs in Uniform. Ich lege Ihnen ein Büchlein an. Da oben steht 50.000 Gramm. Und nochmal ein Entgegenkommen, Sie holen Ihr Brot, wie Sie es brauchen.
Oh, wow.
Nicht beschränkt auf den Monat, für diese gültig war. Da habe ich wochenlang 3-4 Laib immer wieder geholt, über die wackelige Brücke nach Mannheim.
Das ist aber auch ein Akt der Menschlichkeit, oder? Wenn man das so hört, das ist ein Akt der Menschlichkeit.
Ja.
Und das ist... Ja, es berührt mich sehr.
Doch, ich habe mit der Frau Glück gehabt.
Super.
Wissen Sie, sowas kann man nicht vergessen.
Nee, ich bin auch sehr dankbar, dass Sie das teilen. Weil
ich
das
hatte einen Bruder, der war 16, der übrigens schon eingesetzt war zum Schanzen.
Okay.
Als 15-Jähriger im Saargebiet. Panzergräben ausheben. Oft Fliegerangriffe gehabt. 2 Kameraden von ihm wurden verwundet. Schüler. Und den mussten wir groß kriegen, verstehen Sie? Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Damit das Brot nicht zu rasch aufgezehrt wird, hat meine Mutter das auf die Fensterbank gelegt. Und er musste großen Hunger gehabt haben. Nimmt das Brot unter den Arm, geht auf die Straße und reißt Brotstücke aus dem Leib raus. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Meine Mutter hat geweint.
Ja.
Das hätte jetzt Tage halten sollen, ne?
Das heißt, Sie hatten einen Bruder?
Bitte?
Sie hatten einen Bruder?
Ja.
Und als er aus dem Krieg wiederkam, waren Ihr Vater und Ihre Mutter am Leben? Also Ihre Mutter auf jeden Fall?
Ja, insofern unser Haus auch.
Okay.
Glück gehabt, ja.
Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Meine Frau? Meine Frau war quasi Nachbarin an einer anderen Ecke. Ich gehe sonntags vom Spaziergang heim. Und sie steht mit 2-3 anderen Mädchen an der Ecke, hat einen kornblauen Mantel an und eine weiße Kapuze. Ich muss sagen, zunächst war es diese Kleidung, die mich einfach angesprochen hat. Ich kannte sie vorher nicht näher. Und siehe da, ich habe gewagt zu fragen, ob wir uns mal wieder sehen dürfen.
Wie schön.
200 Meter Abstand.
Voll schön.
War schön.
Ja.
War ein liebes Mädchen. War in der Mütterschule tätig. Brauche ich nichts zu sagen. War die Schwester von einem jungen Bruder, der in Russland geblieben ist. Und zwar vermisst.
Vermisst.
Okay. Das ist schlimm. Ganz schlimm.
Ja, das hört man ja oft. Also ich war noch nicht in der Situation, deswegen sage ich, man hört es, weil ich mir gar nicht anmaßen will, darüber zu urteilen oder sonst irgendwas. Aber ich habe schon viele Berichte auch, wenn Flugzeuge abstürzen oder Krieg oder jetzt mal egal was, wenn man den Vermissten, also wenn man den Menschen nicht betrauern kann, ich weiß, wo er ist, dass das ganz, ganz schwer ist, um auch Abschied zu nehmen. Ne?
Genau.
Ja.
Hat jahrelang gekämpft mit dem Roten Kreuz, im Schriftwechsel.
Herr Mohr, ich habe mal eine Frage. Ich habe mit meiner Oma oft über, über Juden auch gesprochen, weil meine Oma war, das meine ich auch mit ganz viel Liebe und Respekt gesprochen, hat schon nicht so gute Worte als gefunden, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich möchte es einfach mal so formulieren. Wie haben Sie das mit den Juden erlebt, was da alles so passiert ist? Mit den Juden im Dritten Reich.
Ja, erlebt, insofern muss ich sagen, nein. Es hat hier in Oggersheim, wie ich schon später war, eine jüdische Familie gegeben, die Familie Herz. die hat sich offenbar rechtzeitig abgesetzt.
Okay.
Sodass sich hier nichts abgespielt hat, was ich hätte erfahren oder sehen können.
Okay.
Aber das muss gewesen sein 1936.
Mhm.
Fahre ich morgens mit dem Rad zur Berufsschule nach Ludwigshafen und muss an einer Eisenwaren-Großhandlung vorbei. Die jüdische Eisenhandlung Strauß. Und sehe während der kurzen Vorbeifahrt SA-Leute am Wirken. Fensterscheiben eingeschlagen, Werkzeuge und sonstiges Material auf dem Bürgersteig. Leute außenrum. Und ich musste weiterfahren, ich wollte pünktlich sein. Also das war das erste Erlebte. Eine solche, ja, Übeltat. Nur weil sie Juden waren, nicht?
Ja, richtig, ja.
Und diese Bezeichnung, kauf nicht beim Juden und so, die waren gang und gäbe, das war so.
Mhm.
Was mich noch heute beschäftigt, ist die Ansicht meines Lehrers. Ein intelligenter, feiner Kerl, ein Humanist. Aber er hat das Vorgehen gegen die Juden mindestens nicht angeklagt. Er wusste sehr wohl davon. Ich habe ihn einmal angesprochen, da ist er mir ausgewichen. Das war nicht in seiner humanitären Linie. Aber er war voll bei der Sache. Ob Raum im Osten, Lebensraum, ob Rassenlehre, war er voll auf der nationalsozialistischen Linie. War selbst Parteimitglied. Neben SA und SS, sagt Ihnen das etwas?
Ja. Ja.
Gab es auch einen PL,
mhm,
politische Leiter.
Okay.
Dort war der, wenn Sie wollen, der Mittelstand versammelt. Lehrer, Architekten, Juristen, ja, der hat er angehört.
Okay.
Mit Uniform.
Was haben Sie denn eigentlich gearbeitet? Das habe ich Sie noch gar nicht gefragt, ja.
Ja, ich habe eine kaufmännische Lehre hinter mich gebracht.
Ja.
Sehen Sie, ist auch ein Beispiel für die Verhältnisse vor Hitler. 1932 war ich 10. Also vierte Klasse. Dort hat sich damals entschieden, wer auf weiterführende Schulen geht. Aber das Schulgeld lag bei 25 Mark pro Monat. Die hatte mein Vater beim besten Willen nicht. Und so blieb ich Vollschüler.
Ich finde, Sie drücken sich so toll aus und auch Ihr Wortschatz und so. Deswegen war ich jetzt ganz neugierig. Mhm.
Ja. Mein Zeugnis war gut.
Ja, es macht einfach Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten auch einfach. Also der Austausch, man merkt es ja, ne? Wie gut man sich mit jemandem unterhalten kann. Es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, ob man vielleicht gleich schwingt oder wie auch immer. Aber es macht einfach sehr viel Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sie sind ja reflektiert und können die Dinge einfach super gut benennen.
Mensch, ich bin wirklich dankbar, dass ich nicht das Alter, sondern das Wie erreichen darf.
Das ist so ein wichtiger Satz.
Ja.
Ich gehe
noch ohne Gehhilfe, laufe eine halbe Stunde täglich meine Runde.
Mhm.
Ja.
Also mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich würde ja, wenn Sie mich gefragt hätten, wie alt Sie sind und ich hätte schätzen sollen, dann hätte ich irgendwas in den 80ern vermutet.
Wie wir? 80?
In den 80ern, ja. Also älter hätte ich nicht gedacht.
Das erlebe ich oft.
Ja. Also Sie sind so jung geblieben und das ist ein ganz entscheidender Satz, den Sie gerade sagten, dieses Wie. Ne?
Das Wie.
Und es gibt ja auch den Spruch, dass man nicht dem Leben mehr Jahre geben soll, sondern den Jahren mehr Leben. Und das zielt ja auch darauf ab, dass Sie sagen, Sie sind sehr dankbar, das ist das Wie, das Sie erleben.
Aber
ne?
Ich werde ja oft gefragt, wie erreicht man so ein Alter? Ich muss dann immer schmunzeln. Dann sage ich als allererstes, no spot.
So.
Das Kinn geht immer runter.
Ja.
No spot. Das ist eine Dusche. In der Tat. Wenn Sie, ich musste Sport treiben in der Hitlerjugend und beim Militär.
Ja.
Danach wirklich bis zur Stunde nie eine Turnstunde besucht. Also nie freitags, wann auch immer, zur Turnstunde gegangen. Kein Sport. Aber in Bewegung geblieben, das muss man dazu sagen. Aber im Sessel allein hätte ich das vermutlich nicht erreicht.
Sie sind körperlich in Bewegung, Sie sind geistig in Bewegung, ne?
Trotzdem gibt es dieses Nicht-Begreifen-Wollen, dass ohne Sport dieses Alter erreicht werden kann.
Ach, ich kann das, also ich meine, ich habe früher Leistungssport gemacht. Also
wäre die Enttäuschung nicht so groß.
Ja, aber ich finde, es gibt kein Patentrezept, ne? Und wir haben alle hier unsere Lebenszeit, ja, keiner weiß wie lang und so unterschiedlich ist das halt einfach nun mal.
Wenn Sie, bei mir kommt noch hinzu, ich war vom Säugling bis zum Schulanfang jede Weihnacht im Bett mit Bronchitis. Ich bin also belastet, die sich nach vielen Jahren, ab vor 8 Jahren etwa, wieder gemeldet hat. Bin ich fast jeden Winter wieder dran. Und zwischendrin Soldat, 3 Jahre Russland, anschließend wieder Soldat, nie im Lazarett gewesen, ging alles gut.
Ja. Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar, Sie kriegen das ja sicherlich mit, wir sind ja momentan auch in der politischen Lage, die AfD und so weiter, viele Diskussionen, viele Demonstrationen etc. Und es wird natürlich oft auf die Zeit früher, über die wir uns gerade unterhalten haben, verwiesen, es darf kein zweites Mal passieren, nie wieder ist jetzt. Ja. Wie stehen Sie denn dazu?
Die AfD macht mir in ihrer Entwicklung große Sorgen. Man muss Diktatur erlebt haben, obwohl wir als junge Menschen dann nicht drunter gelitten haben. Aber an den Erwachsenen, wenn ich jetzt zurückblende, wie die zum Teil eingeengt wurden, auch geschmäht wurden, nur weil sie nicht mitgezogen haben. Ich kann vor einer Diktatur nur warnen. Diese Freiheiten, die wir, vor allem die jungen Menschen, da gewohnt sind, die haben sie so nicht. Da gibt es eine Hitlerjugend, da wird angetreten, da gibt es Vorschriften, da werden Geländespiele gemacht, da wird am Sonntag marschiert und so weiter. Und so. Unter Zwang, wohlgemerkt, da kann man nicht ausweichen. Wenn ich das sehe, wie heute so eine Woche gestaltet wird von jungen Menschen, ist da nicht drin.
Was würden Sie den Menschen denn, wenn Sie sagen, Sie können nur davor warnen, was würden Sie denn den Menschen heute gerne mit auf den Weg geben?
Ich darf vielleicht gerade noch anbiegen. Mhm. Meine Befürchtung, wir haben ja jetzt fast Vollbeschäftigung. Sollte eine größere Arbeitslosigkeit eintreten, wird der Zulauf zur AfD noch größer. Der liegt jetzt schon bei 20% und mehr. Das macht mir wirklich Sorgen. Ja. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Ich kann sagen, was die Merkel da macht, ist Unsinn und so weiter. Kann ich frei, undenkbar im Hitlerreich.
Ja. Was würden Sie den Menschen denn gerne mit auf den Weg geben diesbezüglich?
Auf die Parole nicht reinzuballen.
Ich habe gerade letztens mit einer Freundin drüber gesprochen. Das heißt ja immer, Frauen sind heute frei und können alles genauso erleben wie Männer. Und dann haben wir uns drüber unterhalten, dass Männer aber doch wirklich noch deutlich mehr Geld verdienen als Frauen. Ich habe das erlebt, also ein Kollege von mir, der hat Jahre nach mir angefangen und der hatte ganz schnell viel mehr Geld verdient als ich, obwohl wir den gleichen Job gemacht haben. Ne? Also das ist halt immer noch ein Thema.
Ungerechtigkeit, ohne Gleichen.
Ja, das ist...
In der Tat, das regt mich auf.
Ja, und das, da dürfte man
ist
einfach...
Nicht begründet. Ich will ein kleines Beispiel, ich war bei Pollux beschäftigt. Sagt Ihnen das was? Da sitzen am Kontrollband Männer und Frauen, die beide die gleiche Tätigkeit ausüben, ja? Mhm. Und die Frauen lagen in der Tat 18% niedriger als die Männer.
Ja.
Im Lohn.
Ja.
Durch nichts zu begründen.
Ja.
Das ist nicht weniger sorgfältig oder so. Ne?
Sie haben eine ganz schön coole Einstellung. Sie sind ganz, ganz modern in Ihrer Ansicht und Ihrer...
Nein, ich bin ein Kämpfer für Frauen.
Sie sind ein Kämpfer für
Ihr
Frauen.
Ihr seid die besseren Menschen. Ja.
Nein, nicht die besseren. Aber zumindest, also ich finde es ganz toll, dass Sie, wenn ich überlege, wie viele einfach noch auf Frauen herabschauen auch. Ne? Und es gilt natürlich auch für Männer. Auch Männer sollen respektiert und geschätzt werden. Aber dass Sie mit Ihren 102 Jahren hier sitzen und sagen, das ist eine Ungerechtigkeit, das erwärmt gerade mein Herz. Vielen Dank dafür. Das finde ich ganz, ganz toll. Da können sich viele jüngere Männer eine Scheibe von abschneiden, definitiv. Ich habe noch so ein, zwei Abschlussfragen. Und zwar, was macht für Sie Menschsein aus?
Empathie. Hineindenken in den anderen. Das gehört dazu. Und ein gewisses Maß an Bedürfnis zur Hilfsbereitschaft. Humanität.
Super.
Ich lese gerade über Goethe. Der kommt zu dem Ergebnis, wenn man Goethes Bemühen, Religion auszuschöpfen, richtig deuten kann, dann ist es eine absolute Zuwendung zur Humanität.
Vielen Dank. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt kommt die letzte Frage.
Also das habe ich nicht erwartet. Da wäre ich viel mehr aufgeregt gewesen.
Wir machen das total super, wir zwei, oder? Ich habe eine letzte Frage. Und zwar, stellen Sie sich mal vor, es kommt eine gute Fee in der Nacht. Und die streut über die Menschheit einen Zauberstaub. Und damit löst sie eine Herausforderung der Menschheit. Welche Herausforderung der Menschheit würde dieser Zauberstaub auflösen?
Die geringe Bereitschaft, sich in den anderen hineinzudenken. Zu wissen, warum er mir hässlich oder unnahbar gegenübersteht. Hineindenken. Ich halte das für ungeheuer wichtig. Warum verhält sich mein Gegenüber so? Was bedrückt ihn? Wie sind seine Umstände? Damit ich verstehen kann, warum er sich so verhält.
Wahnsinn, cool. Finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, ich weiß, warum ich an Ihrem Geburtstag geboren bin, denn wir denken da sehr, sehr gleich. In der Tat.
Ja, die Gabe habe ich. Bin stolz darauf.
Ja, und ich freue mich. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie so sind. Ich habe ja gedacht, wir unterhalten uns halt mal über das Dritte Reich. Aber ich kann nur von Herzen Dank sagen, Herr Mohr. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
Ich wundere mich, wie ich das gesehen habe. Ich bin mir ganz bange geworden. Nein, ich bin ja völlig unvorbereitet.
Ja, das darf man den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal sagen. Herr Mohr hat zugestimmt, ohne zu wissen, zu was. Und dann bin ich hier aufgekreuzt und er hat gesagt, ja, wir machen das. Und,
ich habe gemeint, Sie kommen und wollen mal hören.
Das auch, so. Genau. Aber ich würde es gerne...
Aber dass ich hier festgehalten werde...
Ich würde es total gerne... Sie können ja auch gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen oder ich kann es Ihnen auch noch mal zeigen. Ich finde es einfach so, so wertvoll, andere Menschen das hören zu lassen. Ich glaube...
Darf ich aber mal hören. Wie ja, weit wird das jetzt verwertet?
Ich drücke mal auf Stopp und dann sage ich Ihnen was dazu.
Ja.
Das war's für heute mit Lautgefühlt, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst und solltest du ein Thema haben, über das du gerne sprechen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. Entweder über hallo@lautgefühlt.de oder auch über Instagram. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann wäre es super, wenn du den Podcast bewerten könntest, denn so hilfst du mir, ihn sichtbar zu machen und die Themen in die Welt zu tragen. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Svea Münch.